Der Abschied von Piak. Hör mal, Piak, sagte Thyri am folgenden Morgen. Ich weiß, dass du lieber in den Bergen bleiben möchtest. Wie kommst du denn darauf? Begann Piak, aber Thyri ließ ihn nicht ausreden. Ob du nun mitgehst oder nicht, fuhr er fort, wir bleiben trotzdem gute Freunde. Du gehörst hierher in die Berge, ich in das Land König Dagonauts. So ist es nun einmal. Ich bleibe doch auch nicht um deinetwillen hier. Aber, sagte Piak, ich sollte doch dein Schildknappe werden. Das wolltest du, ja, sagte Thyri. Doch ich bin dir nicht böse, wenn du deine Meinung geändert hast. Ich muss gestehen, dass ich gestern Abend gehört habe, was du Menauris erzählt hast. Oh, murmelte Piak. Er senkte den Kopf und meinte nach einer Pause, wenn du alles gehört hast, brauche ich ja nichts mehr zu sagen. Ich finde es schade, Thyri, aber es ist wahr, dass ich lieber hier bleiben möchte. Wieso schade? Fragte Thyri. Ich kann dich gut verstehen. Nein, das kannst du nicht, widersprach Piak. Ich finde es nämlich auch schade, nicht mit dir zu gehen. Ich sehne mich nach der Stadt Dagonauts, auch wenn ich noch nicht da war und sie nicht so schön sein kann wie die Stadt Unauwens. Aber dort würde ich mich nach den Bergen sehnen. Siehst du, ich würde mich zwischen den vielen Rittern und Schildknappen nicht heimisch fühlen. Du schon, du gehörst dorthin. Du würdest dich daran gewöhnen, unterbrach ihn Thyri. Aber noch einmal, du bist keinesfalls... Nils, hör auf damit. Bitte. Du bist keinesfalls verpflichtet, mitzugehen. Ich wünschte, ich wüsste, was ich will, seufzte Piak. Er schaute auf und blickte über die Täler und Bergkuppen. Trauer lag wie ein Schatten auf seinem Gesicht. Die Freunde saßen auf einem Stein an der Quelle des blauen Flusses. Du gehörst hierher, sagte Thyri entschieden. Damit ist alles gesagt. Also bleibst du hier. Was ist einfacher? In diesem Augenblick rief Menauris sie zum Essen. Ihr habt miteinander gesprochen, fragte der Klausner. Und hast du einen Entschluss gefasst, Piak? Ja, antwortete Thyri für seinen Freund. Piak bleibt hier in den Bergen. Der Klausner blickte mit einem rätselhaften Lächeln von einem zum anderen. So, sagte er, das wäre also entschieden. Wann brichst du auf, Thyri? Du kannst wirklich noch ein paar Tage bleiben, sagte Piak. Thyri jedoch schüttelte den Kopf. Nein, besser nicht. Nach dem Essen werde ich gehen. Der Klausner nickte. Piak seufzte erneut und fragte leise, hast du etwas dagegen, wenn ich dich noch ein Stück begleite? Natürlich nicht, sagte Thyri. Thyri nahm Abschied von Menauris und dieser gab ihm seinen Segen. Dann ging er in Piaks Begleitung den Weg zum blauen Fluss hinunter. Die Freunde redeten wenig. Der nahende Abschied bedrückte sie. Kurz hinter der Schlucht, in die Jaro beinahe gestürzt wäre, blieb Thyri stehen und fragte, ist jetzt nicht die Zeit gekommen, Piak, einander Lebewohl zu sagen? Jetzt kannst du noch vor Einbruch der Dunkelheit zurück sein. Ja, erwiderte Piak unentschlossen. Ich könnte dich aber noch weiter begleiten bis zur Stadt König Dagonauts. Nein, das sollst du nicht. Warum nicht? Fragte Piak. Es ist besser, sofort Abschied zu nehmen, als es aufzuschieben. Du kannst später immer noch Dagonauts Stadt besuchen, aber das ist dann etwas anderes. Auch ich habe vor, dich zu besuchen. Versprochen. Piak blickte etwas fröhlicher drein. Ja, sagte er, das musst du auch. Ich tue es ganz bestimmt. Einen Augenblick sahen sie sich fest in die Augen, dann wandten beide schnell den Blick ab. »Nun denn«, sagte Thury schließlich, »alles Gute. Ich kann dir nicht für alles danken, was du getan hast.« »Ach, halt den Mund«, sagte Piak. »Alles Gute also«, sagte Thury nochmals. »Ich will nicht endgültig Abschied nehmen.« »Nein, bitte nicht«, sagte Piak. Sie drückten einander die Hand und wünschten sich auf Wiedersehen. Abrupt drehte Thury sich um und ging schnell ins Tal hinunter. Erst nach einiger Zeit sah er zurück. Piak hatte einen Hügel erklommen und winkte. Sein Gesichtsausdruck war nicht mehr zu erkennen. »Ob er auch Tränen in den Augen hat?«, dachte Thury. Er winkte ebenfalls. Als er sich später noch einmal umschaute, war von Piak nichts mehr zu sehen. Thury war nun wieder allein. Er fühlte sich einsam und missgelaunt. Er schritt schnell aus, aber mehrmals fragte er sich, warum er sich eigentlich so beeilte. Es zog ihn nichts mehr in die Stadt König Dagonauts oder nach Hause. Was konnte ihn dort schon erwarten, dass der Mühe wert wäre? Der König würde ihn ganz bestimmt nicht zum Ritter schlagen. Und selbst wenn er es täte, was dann? Doch einen Grund zur Eile gab es noch. Er musste seinem König alles erklären und ihm den Brief König Unauwens übergeben. Nun, das würde er tun. Am Nachmittag passierte er das Kruzifix und kurz darauf erreichte er die Stelle, an der er zuletzt Ritter Ristridins Horn gehört hatte. Er blickte hinab auf den ersten großen Weg. Dort waren nur wenige Wanderer unterwegs, zwei Reiter trabten westwärts. Während er weiterging, musste er an die grauen Ritter denken. Ob sie wohl alle roten Reiter eingefangen und bestraft hatten? Was war aus dem schwarzen Ritter mit dem roten Schild geworden? Der Himmel bewölkte sich und wurde genauso trüb wie seine Stimmung. Sogar das Plätschern des blauen Flusses klang traurig in seinen Ohren. Er spürte jetzt nur zu deutlich, wie lange er fort gewesen war. Es wurde bereits Herbst. Der Weg längs des blauen Flusses wurde Thury sehr lang. Wahrscheinlich, weil er ihn nun alleine zurücklegen musste. Und das auch noch zu Fuß, anstatt auf einem Pferderücken. Nach 3 Tagen erreichte er die Herberge zum Sonnenuntergang. Der Wirt erkannte ihn nicht und auch ein neuer Knecht arbeitete dort. Thury fragte nicht nach, was aus Leor geworden war. Genauso wenig fragte er nach den grauen Rittern. Über sie würde er sicher auf Burg Mistrinaut etwas erfahren. Nächstes Kapitel: Burg Mistrinaut. Schon vor Sonnenuntergang war Thury wieder unterwegs. Er wollte Mistrinaut noch am selben Tag erreichen. Nur ritt er diesmal keinen schnellfüßigen Adernwehen. Obwohl er ein Stück des Weges von einem Bauern mitgenommen wurde, war es bereits dunkel, als er die Burg erreichte. Es regnete und er hatte als Regenschutz die alte Kutte wieder übergezogen. »Seid gegrüßt, ehrwürdiger Bruder«, grüßte der Wächter, der ihm öffnete. »Seid ihr sehr nass geworden?« »Genau wie beim letzten Mal«, dachte Thury amüsiert. »Und es ist auch derselbe Wächter.« Im Raum neben dem Tor erwartete ihn ebenfalls ein vertrauter Anblick. Der zweite Wächter, der grübelnd auf das Schachbrett starrte. Thury vergaß für einen Augenblick, dass er müde, nass und betrübt war und musste lachen. »Ehrwürdiger Bruder«, sagte der erste Wächter, »was erheitert euch so?« »Ist das immer noch dieselbe Partie?«, fragte Thury. »Wie meint ihr das?«, fragte der Wächter, der nun ein dickes Buch hervorholte und seinem Kameraden einen Rippenstoß gab. Als ich hier vor einem Monat vorbeikam, spieltet ihr ebenfalls Schach, sagte Thury. Der andere Wächter blickte auf und sagte, jetzt, wo ihr es sagt, ehrwürdiger Bruder, ihr kommt mir bekannt vor. Ich bin Bruder Tamin, sagte Thury. Bruder Tamin, wiederholte der Wächter. Da sagte der Erste, aber dann seid ihr nicht Bruder Tamin. Bruder Tamin war kein Mönch und hieß auch nicht Tamin. Richtig, sagte Thury und schlug seine Kapuze zurück. Jetzt erkenne ich euch, rief der erste Wächter. Willkommen auf Mistrinaut. Es wurde viel über euch geredet, oder besser gesagt, geflüstert, denn wir durften nichts von euch wissen. Wie ist euer wirklicher Name? Mein richtiger Name ist Thury, Sohn des Thury. Ich werde es sofort aufschreiben, versprach der zweite Wächter. Ich denke, der Burgherr wird sich freuen, euch zu sehen. Er zog eine der Figuren auf dem Brett. Mein Springer, sagte er zufrieden. Da fällt mir etwas ein, Thury, Sohn des Thury. Ihr seid doch derjenige mit dem Pferd, dem schwarzen Pferd, das von den grauen Rittern hierher gebracht wurde. Ardanwen, rief Thury aus. Ardanwen ist hier? Ja, er ist hier, sagte der Wächter. Ein prachtvolles Tier. Jeden Tag ließen wir ihn auf die Weide, aber niemand durfte auf ihm reiten. Doch jetzt folgt mir. Ich begleite euch zum Burgherrn. Ihr wollt ihn doch bestimmt begrüßen. Der Wächter führte Thury in den großen Saal, wo noch viele Menschen beisammen saßen, obwohl die Essenszeit bereits vorüber war. Der Burgherr stand an einem Tisch und unterhielt sich mit einigen Waffenknechten. Seine Frau saß neben dem Herd und stickte. Ihr zu Füßen saß Jungfrau Lavinia auf einer Bank und war damit beschäftigt, bunte Garnknäuel zu sortieren. Es war ein freundliches, geselliges Bild. Der Wächter kündigte Thury mit lauter Stimme an. Edle Frauen, edler Herr, hier ist ein Gast, den ihr kennt. Die anschließende Begrüßung war sehr herzlich. Der Burgherr ging mit ausgestreckter Hand auf Thury zu. Sei uns willkommen, sagte er. Lavinia ließ alle Knäuel auf den Boden fallen und Thury kniete nieder, um sie aufzuheben. Erheb dich, rief der Burgherr. Ist das etwa die Art, einen Gast willkommen zu heißen? Für Thury wurde ein Stuhl herangeschoben. Der Burgherr lud ihn ein, neben ihm Platz zu nehmen und sah ihn forschend an. Er war jedoch nicht der Einzige. Alle Augen im Saal waren auf den jungen Mann gerichtet. Es ist einige Zeit her, dass wir einander gesehen haben, sagte der Burgherr. Bist du auf der Heimreise? Aber ich werde dir keine Fragen stellen, wenn du es nicht wünschst. Thury löste die Kordel um seine Hüfte und antwortete, während er die Kutte auszog. Ihr dürft mich alles fragen, Herr Rafox. Ich habe keine Geheimnisse mehr zu verbergen. Ich bin tatsächlich auf dem Heimweg, oder besser gesagt, auf dem Weg zu König Dagonaut. »Wo bist du gewesen?« fragte Lavinia. »Bei König Unauwen«, antwortete Thury. »Ah«, sagte sie und sah ihn mit großen Augen an. »Dann kommst du von weit her«, sagte der Burgherr. »Doch es zeugt nicht von guten Manieren, mit Fragen zu beginnen. Hast du schon gegessen?« Als Thury dies verneinte, erhielt ein Diener den Auftrag, möglichst schnell eine ordentliche Mahlzeit auf den Tisch zu bringen. Thury erzählte in aller Kürze von seinem Auftrag und musste später während des Essens seine Geschichte vervollständigen. Er erfuhr auch Neuigkeiten über die grauen Ritter, die Ardanwen in der Burg zurückgelassen hatten. »Mit der Bitte, für ihn zu sorgen, bis du zurück bist«, sagte der Burgherr. Ein Jammer, dass du nicht ein paar Tage früher gekommen bist. Dann hättest du Ritter Ewein und seinen Schildknappen noch getroffen. Ritter Ewein? Fragte Thury verwundert. Und die anderen? Die Gemeinschaft der grauen Ritter besteht nicht mehr, erzählte der Burgherr. Ritter Ewein ist auf dem Rückweg in sein Land. Bist du ihm nicht mehr auf dem ersten großen Weg begegnet? »Ich habe einen anderen Weg über die Berge genommen«, sagte Thury. Aber warum besteht die Gemeinschaft der Grauen Ritter nicht mehr? Haben sie alle roten Reiter gefasst? Zwar nicht alle, aber die meisten, antwortete der Burgherr. Nur den schwarzen Ritter mit dem roten Schild haben sie nicht gefunden. Und die Suche haben sie aufgegeben? Fragte Thüri. Gezwungenermaßen, erklärte der Burgherr. Allerdings nicht für immer. Sie haben die Jagd nur unterbrochen. Die Spur des Ritters mit dem roten Schild führte sie zurück nach Osten. Auf dem Weg dorthin kamen sie hier vorbei und ließen Adanwen zurück. Die letzte Neuigkeit habe ich von Ewein gehört. Er erzählte, dass sie den schwarzen Ritter mit dem roten Schild nicht gefunden haben. Sie fürchten, dass er nach Evian geflohen ist. Zuerst gedachten sie, dorthin zu gehen, aber ein Auftrag König Dagonauts zwang sie, diesen Plan zurückzustellen. Nur zurückstellen, die grauen Ritter werden sich später wieder zusammenfinden, um ihre Rache zu vollenden. Warum mussten sie ihre Rache aufschieben? Fragte Thüri nach. Der König benötigte die erprobtesten seiner fahrenden Ritter, besonders Ristridin, sagte der Burgherr. Der Auftrag des Königs war dringender als der, den sich die Ritter selbst erteilt hatten. Viel weiß ich jedoch nicht darüber. Ewein erzählte, dass er anfangs allein in den Süden gehen wollte, um die Suche nach dem Ritter mit dem roten Schild fortzusetzen. Aber nach reiflicher Überlegung fand er es richtig, zuerst zu König Unauwen zu reiten. Er war viel länger fortgeblieben als abgesprochen und eine Reise nach Evian würde noch viel mehr Zeit kosten. Es sei nötig, seine lange Abwesenheit zu erklären. Obendrein müsse er seinem König endlich den Bericht von Ritter Edwinems Tod überbringen. Er wusste natürlich nicht, dass du lange vor ihm mit dem Bericht beim König sein würdest. Er vermutete nur, dass das dein Reiseziel sei. So kam es, dass er wieder gen Westen ritt und als unser Gast eine Nacht hier blieb. Es ist wirklich schade, dass ich ihm nicht begegnet bin, sagte Thüri. Im Land König Unauwens habe ich seinen Bruder getroffen. Dann war er wieder an der Reihe zu erzählen. Besonders Lavinia stellte ihm viele Fragen. Ein Minnesänger könnte ein Lied dichten über all deine Abenteuer, sagte sie schließlich. Thüri lächelte verlegen, aber auch ein wenig stolz. Dann erzählte er von Piak, der so viele Lieder kannte und der eine Melodie zu den Worten der Botschaft gemacht hatte. Ach, Piak, er vermisste ihn immer noch, aber seine düstere Stimmung war in dieser freundlichen, interessierten Umgebung wie weggeblasen. Obwohl es spät geworden war, wollte er doch noch Adanwen begrüßen, sein Pferd. Der Burgherr war sofort bereit, ihn zu den Ställen zu begleiten. Das Pferd erkannte Thüri sogleich wieder. Es war ein freudiges Wiedersehen. Thüri strich dem treuen Tier über die Nüstern und freute sich plötzlich auf die Reisen, die er auf seinem Rücken noch unternehmen würde. Er würde ein fahrender Ritter werden, ja, ein Ritter, und überall hin reisen, das Schwert König Unauwens an seiner Seite. Thüri fühlte sich schon fast wie ein Ritter, als er am folgenden Tag auf Adanwen weiterritt. Es tat ihm ein wenig leid, dass er nicht länger auf Burg Mistrinaut verweilen konnte. Man hatte ihn ausdrücklich dazu eingeladen. Aber er musste nun einmal so schnell wie möglich zu König Dagonaut. Der Burgherr und Jungfrau Lavinia begleiteten ihn noch ein Stück bis an den Anfang des Waldes. Hier stand eine kleine Herberge, bei der sie kurz rasteten und etwas aßen, bevor sie Abschied nahmen. Du musst versprechen, uns wieder zu besuchen, sagte der Burgherr. Das versprach Thüri gerne. Dann nahm er Abschied von Lavinia. Als er ihr seine Hand reichen wollte, fiel einer ihrer Handschuhe zu Boden. Er hob ihn auf und wollte ihn ihr zurückgeben, überlegte es sich im letzten Augenblick jedoch anders und bat: Darf ich euren Handschuh behalten, Fräulein Lavinia? Warum? Fragte die Jungfrau. »Um ihn an meinem Helm zu tragen, wenn ein Turnier stattfindet«, antwortete Thury. »Wenn ich ein Ritter bin.« Er schwieg und fühlte, dass er rot wurde. Auch Lavinias Wangen glühten, aber ruhig und freundlich sagte sie, »Natürlich wirst du ein Ritter werden. Also gut, Thury.« Jetzt erst merkten sie, dass sie beobachtet wurden, und sie erröteten noch tiefer. Der Burgherr betrachtete die beiden abwechselnd und schmunzelte in seinen Bart. »Nun«, sagte er, »vielleicht machen wir irgendwann einmal eine Reise in die Hauptstadt. Im Sommer vielleicht, wenn die Turniere abgehalten werden. Fürs Erste heißt es jetzt Abschied nehmen. Thury, unsere guten Wünsche mögen dich begleiten.« Kurz darauf ritt Thury weiter ostwärts. Gedankenverloren betrachtete er Lavinias Handschuh und sofort sah er die Jungfrau wieder vor sich. Er hoffte sehr, dass sie im Sommer in die Stadt kommen würde. Auf jeden Fall wollte er sie wiedersehen. Er würde, so schnell er konnte, Burg Mistrinaut wieder einen Besuch abstatten. Deren Bewohner waren seine Freunde geworden und nicht zuletzt Jungfrau Lavinia. »Wie viel Freundschaft ich doch auf meiner Reise erfahren habe«, dachte er, »hier und im Land Unauwens.« Er seufzte. Jetzt war er wieder allein. Und von allen hatte er sich verabschiedet. Selbst Piak, mit dem er so viel erlebt hatte, war nun nicht mehr bei ihm. Er tätschelte Adanwins Nacken. »Doch dich habe ich noch«, sagte er laut. »Und auch die anderen werde ich bestimmt einmal wiedersehen.«